Flipchart? Ja. Okay, cool. So, ich freue mich, heute hier stehen zu dürfen. Ich freue mich, dass so viele Leute da sind. Vor allem die Leute, die zum ersten Mal da sind oder die ich noch nicht kenne. Sehr cool, dass ihr da seid. Wir hatten jetzt im Februar eine Gebetszeit. Oder im Februar war das Thema Gebet ganz wichtig für uns als Pax. Wir haben 2 Wochen Gebet hier jeden Tag veranstaltet. Ich weiß nicht, wer war bei einem Lobpreisabend dabei? Mal ganz zu. Okay, wer war beim Frühgebet mal dabei? Nice. Wer war bei der Bibelmeditation dabei? Sehr gut. Die üblichen Verdächtigen hier immer. Was hatten wir noch? Stilles Gebet, also hörendes Gebet mit dem Paul hatten wir noch. Willkommen, sehr gut. Cool. Also, der Februar war ein Gebet gewidmet. Im März haben wir jetzt eine Lehrserie über Jesus. Und das wird ziemlich cool. Ich freue mich so über das Lobpreisteam. Das hat es so nice gemacht heute wieder. Dass wir einfach so Jesus anbeten und ihm sagen, wie würdig er ist, wie gut er ist. Ja, ich starte einfach mal rein, gell? Ihr seid ja da zum Zuhören. Genau, mein Anliegen für diese Predigtserie, wo es um Jesus geht, ist, dass wir einfach ihn kennenlernen und dass wir checken, wie krass der ist und wie beeindruckend der ist und was er Gutes mit uns vorhat. Er ist so gut und er ist so würdig, dass wir unsere Aufmerksamkeit ihm schenken. Und ich wünsche mir einfach, dass jeder, der sonntags kommt, hier davon was mitnimmt und dass jeder, der sonntags kommt, hinterher rausgeht und irgendwie Jesus nochmal mehr erkannt hat. Ich habe in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, ihr sollt eure Bibel mitbringen. Wer hat sie dabei? Hier sind noch ein paar. Ja, sehr gut. Ah, oh, danke Mädels. Genau, wir brauchen Bibeln, weil ich habe keine PowerPoint. Wir machen das alles heute analog. Wir starten im Johannesevangelium. Johannes 8. Also wenn ihr Bibel aufschlägt, wir starten im Neuen Testament. Das ist im hinteren Teil der Bibel. Das Johannesevangelium, so zwischen Lukas und Apostelgeschichte. Dein Nachbar hilft dir bestimmt. Der Johannes war ein Fischer und hat eine Biografie über Jesus geschrieben und da lesen wir heute. Johannes 8, ab Vers 51. Johannes 8, 51 bis 59. Eins aber versichere ich euch, wenn jemand sich nach meinem Wort richtet, wird er niemals sterben. Jetzt sind wir sicher, dass du von einem Dämon besessen bist, triumphierten die Juden. Abraham ist gestorben, die Propheten sind gestorben und du behauptest, wenn einer sich nach deinem Wort richte, werde er niemals sterben. Bist du etwa mehr als unser Vater Abraham und die Propheten, die alle gestorben sind? Für wen hältst du dich eigentlich? Jesus erwiderte, wenn ich mir selbst eine solche Ehre anmaßen würde, wäre sie nichts wert. Aber nun ist es mein Vater, der mich ehrt. Er, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Und dabei habt ihr ihn nie gekannt. Ich dagegen kenne ihn. Würde ich behaupten, ihn nicht zu kennen, dann wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und ich richte mich nach seinem Wort. Abraham, euer Vater, sah dem Tag meines Kommens mit jubelnder Freude entgegen. Und er hat ihn erlebt und sich darüber gefreut. Die Juden entgegneten, du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Jesus gab ihnen zur Antwort, ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um ihn zu steinigen. Aber Jesus konnte sich vor ihnen in Sicherheit bringen und verließ den Tempel. Soweit erstmal. Ich finde es einen krassen Text. Ich habe doch noch eine Bibel übrig, falls noch einer braucht. Okay, cool. Kannst du schnell hinterbringen? Hinten meines. Also wir treffen hier Jesus in einem Streitgespräch, der ist in Jerusalem. Und zwar streitet er mit den religiösen Leitern seiner Zeit, also den Pharisäern. In dem Text werden die einfach als Juden bezeichnet. Der Kontext so, Jesus ist gerade in Jerusalem, weil da ein großes Fest war, das Laubhüttenfest. Und da ist er ein paar Tage vorher angereist. Und jetzt spitzt sich die ganze Situation zu, weil er mit seiner Art zu reden mit denen in Konflikt kommt. Jesus wird in der Bibel hauptsächlich so, nachdem er 30 wurde ungefähr, beschrieben. Also die meiste Zeit seines Wirkens in der Bibel ist im im späteren Leben. Als Kind hat man ein paar Überlieferungen, aber dann geht es später erst los. Und er ist dann getauft worden und ist als Wanderprediger so durch ganz Israel gezogen. Und es war gar nicht so ungewöhnlich eigentlich, dass so Lehrer, also Rabbis durchs Land sind und erzählt haben oder von Gott gepredigt haben oder die Heiligen Schriften, also die Tora, ausgelegt haben. Aber bei Jesus war es anders. Der ist sehr viel kontroverser und sehr viel provokativer und erregt sehr viel mehr Aufsehen als die anderen Prediger. Die Juden hatten, mit denen er hier streitet, die Juden hatten gehört, dass er Wunder tun soll. Also angeblich hat er auf irgendeiner Hochzeit Wasser in Wein verwandelt. Dann gibt es Geschichten davon, dass er einen Gelähmten geheilt hat. Dann gibt es Geschichten, also ein Wunder, dass er über 5000 Leute ernährt hat aus ein paar Broten und Fischen, also quasi so übernatürlich das vermehrt haben soll. Und da waren die alle nicht dabei, die Pharisäer wahrscheinlich. Aber eins wissen sie noch, letztes Mal, als Jesus in Jerusalem war, da hat er sich ziemlich aufgeführt. Und zwar ist er in den Tempel gegangen und hat das ganze Personal rausgeschmissen, das die Opfertiere verkauft hat und so. Also er hat keine Hemmungen irgendwie, was seinen Werten entspricht, durchzuziehen. Und in der religiösen Elite seiner Zeit, also die Leute, die da im Tempel gearbeitet haben, die Rabbiner, die Pharisäer, die so das Volk so religiös unterrichten wollten, denen ging es natürlich gegen den Strich. Auf der anderen Seite war Jesus dafür bekannt, dass er mit Leuten im Kontakt war, die eigentlich als unrein galten oder sogar Feinde von Israel waren. Er hat dann diesen polemischen Spitznamen bekommen, er sei der Freund der Sünder, weil er immer mit denen abhängt, die eigentlich für die religiösen Menschen gemieden werden sollten. Und Jesus kommt aber bei den meisten Leuten im Volk echt gut an. Besonders bei den Leuten, die hilfsbedürftig sind. Also die merken, sie brauchen Hilfe, sie brauchen irgendwie Orientierung fürs Leben oder so. Die haben sich alle wie hingezogen gefühlt zu Jesus. Und wahrscheinlich auch deswegen gerät er immer wieder mit seinen Rivalen, also den religiösen Leitern so in den Konflikt, weil sie schon spürbar, dass sie eifersüchtig werden, dass er so erfolgreich ist. Und es gibt aber noch einen anderen Grund und der ist vielleicht noch viel wichtiger. Wenn Jesus von Nazareth über Gott spricht, dann ist es anders, als man es kennt bis dahin. Er nennt Gott seinen Vater und das ist eine Nähe, die ist so vorher nicht bekannt. Also er beschreibt einen persönlichen Zugang, er beschreibt eine Vertrautheit zu Gott, die vorher so undenkbar ist, weil Gott so unfassbar groß ist. Für die Juden ist dieser Gott, der die ganze Welt geschaffen hat und den man nicht sieht und so. Und Jesus macht es plötzlich so persönlich. Und das ist für die Pharisäer natürlich bedrohlich, weil die sehr darauf bedacht sind, ehrfürchtig Gott gegenüber zu sein. Jesus predigt einfach in einem anderen Geist. Ich mache mal hier als Geist, mache ich mal hier so eine Taube. So, Tiefe. Das ist die Taube. Genau. Das Anliegen der Pharisäer war vielleicht am Anfang gar nicht so schlecht. Also es war, die haben gehört von diesen großen Taten Gottes in der Vergangenheit, was er alles Gutes getan hat, in der Weltgeschichte so. Und sie richten dann ihr Leben danach aus, diese Gebote einzuhalten, oder sich nach dem zu richten, was Gott so getan hat. Das Problem ist, das kennt wohl jeder von euch, dass wenn man sich so Regeln fürs Leben setzt, dass das zum Selbstläufer werden kann. Also machst den Neujahresvorsatz oder vielleicht 10 und irgendwann merkst du, das engt dich total ein. Irgendwie kommt es gar nicht mehr so, das ist gar nicht mehr so lebendig. Und dann geht es gar nicht mehr so darum, den Geist hinter diesen Regeln einzuhalten, sondern es geht nur noch um die Regeln selber. Das ist genau das, was mit den Pharisäern passiert ist eben. Ich habe mal irgendwo einen Spruch gelesen, der geht so, wer nur das tut, was die Väter tun oder getan haben, der tut nicht das, was die Väter tun. Also nochmal, wer nur das tut, was die Väter getan haben, der tut nicht, was die Väter getan haben. Und so gemeint, oder die Pharisäer hatten genau dieses Problem, dass sie sich an diese Überlieferungen geklammert haben, ohne im Sinn von diesem Gesetz zu halten und ohne das auf ihre Zeit anzuwenden. Die Jasmina hat vorhin von Moses vorgelesen, danke nochmal. Und ihn haben die Pharisäer sehr verehrt. Er war einer der wichtigsten Persönlichkeiten so in der Geschichte des Volks Israel. Und Mose hatte so bahnbrechende Offenbarungen. Vielleicht kennt ihr ein paar Stories von ihm, die sind aus Ägypten ausgezogen, die sind durch dieses Rote Meer gewandert, die wurden in der Wüste so mit Brot übernatürlich vermehrt, versorgt und Gott ist ihm echt begegnet so. Und dann hat er erlebt, dass Gott fürsorglich ist, dass Gott barmherzig ist und dass er verlässlich ist. Und auf dieser Grundlage hat er sein Leben und seinen Leitungsstil auch gelebt. Und dann hat er dieses Gesetz von Gott empfangen, auf diesem Berg Sinai. Und dann hat er gesagt, alle, die sich an dieses Gesetz von Gott halten, die werden ein segensvolles Leben haben oder die werden ein erfülltes Leben haben. Und die werden bewahrt von einem Fluch. Und die Menschen, die vor diesem Gesetz stehen, die können sich entscheiden, entweder ich gehe auf die Seite vom Gesetz und dann habe ich ein gesegnetes Leben oder ich gehe auf die Seite, also ich mache halt, was ich will und dann habe ich aber ein Leben, das nicht gelingt. Oder Mose sagt, ihr sollt euch entscheiden zwischen Leben und Tod, zwischen Fluch und Segen. Ich male mal hier dieses Gesetz hin als Schriftrolle. So ungefähr. So. Also es geht, da hat sich Gott echt offenbart. Also in diesem Wort, in diesem Gesetz hat sich Gott wirklich offenbart und es war eine krasse, bahnbrechende Erkenntnis für diese Zeit. Und da steht aber der Geist Gottes natürlich dahinter, der das inspiriert hat. So, und die Pharisäer haben sich dann an diesem festgehalten und wurden immer rigider. Und dann über die hunderte von Jahren später haben die Pharisäer immer noch ein Gebot dazugefügt, immer noch was noch dazugeschrieben, damit sie ja alles richtig machen. Und dann ging es eben nicht mehr um diesen lebendigen Gott, dass er gütig ist, dass er da ist, dass er nah ist und so weiter, sondern es ging um die Regeln. Und Jesus, der jetzt auftritt mit diesen Pharisäern, der stellt halt viele von diesen Überlieferungen in Frage. Und viele von diesen Versuchen, auch das alles einzuhalten und Gott zu gefallen, stellt er in Frage und damit geht er ihn ziemlich gegen den Strich. Und sein Ansatz ist oft entgegen der vorherrschenden Sitten oder der religiösen Gewohnheiten zu seiner Zeit. Er sagt, das ist eine Zielverfehlung und er legt die Tora, also das Gesetz, anders aus als die Juden. Und er ist irgendwie einfach zu freiheitlich und das, was er erzählt, ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Da gibt es eine Diskrepanz. Wir steigen jetzt mal in den Text ein. Wir starten bei Vers 51. Eins aber versichere ich euch, wenn jemand sich nach meinem Wort richtet, wird er niemals sterben. Also Jesus sagt völlig überzeugt, wenn ihr macht das, was ich sage, dann werdet ihr nicht sterben. Die Aussage ist ziemlich gewichtig. Einerseits sagt er, es gibt ein ewiges Leben, also es gibt die Möglichkeit, nicht zu sterben. Und auf der anderen Seite erinnert mich diese Aussage an Moses. Der hat nämlich damals ja gesagt, ihr sollt euch zwischen Tod und Leben entscheiden. Und es gibt dieses Gesetz oder es gibt dieses Wort Gottes, nach dem man sich da richten soll. Und Moses hat aber dieses Wort von Gott bekommen. Also er ist als Prophet aufgetreten. Und Jesus sagt es aber, es ist mein Wort, nach dem ihr euch richten solltet und nach das euch ewiges Leben gibt. Also er sieht sich nicht als Prophet, sondern er maßt sich an, sich als göttlich zu bezeichnen quasi, weil seine Worte Leben bringen sollen. Ich hatte während meinem Studium in der FH mal eine Bibel dabei und kam dann mit meiner Kommilitonin ins Gespräch und habe ihr einen Vers vorgelesen. Da hat Jesus quasi so gebetet, dass der Vater die Herrlichkeit von Jesus den Leuten zeigen soll, damit sie checken, wie cool er ist. Das ist meine Übersetzung. Aber genau, es ging, lasst sie meine Herrlichkeit sehen. Und dann habe ich das meiner Kommilitonin vorgelesen und ich war voll begeistert, wie cool es ist, wenn wir Gottes Herrlichkeit sehen können. Und sie meinte einfach nur, er ist ja ganz schön eingebildet von ihm. Und ich glaube, dass genauso das bei den Pharisäern auch gewirkt hat. Also, dass sie dachten, Jesus ist einfach echt eingebildet. Vers 52, wir lesen weiter. Jetzt sind wir sicher, dass du von einem Dämon besessen bist, triumphierten die Juden. Abraham ist gestorben, die Propheten sind gestorben und du behauptest, wenn sich einer nach deinem Wort richtet, dann wird er niemals sterben. Bist du etwa mehr als unser Vater Abraham und die Propheten, die alle gestorben sind? Für wen hältst du dich eigentlich? Also sie nennen ihn besessen. Seine Ausklagen klingen für ihn so verrückt, dass sie denken, dass er so von einem bösen Geist dass ein böser Geist von ihm Besitz ergriffen hat. Und er fragt, und die fragen ihn, bist du größer als Abraham und die Propheten? Die sind nämlich alle gestorben. Für wen hältst du dich? Wer bist du eigentlich? So. Jesus, wer bist du? Und an der Stelle will ich mal sagen, du kannst in deinem Leben an Jesus nicht vorbeigehen. Also du kannst, dieser Typ ist so, seine Aussagen sind so krass, seine Behauptungen über sich selber sind so radikal, du kannst da nicht sagen, ja, es war einer von vielen Lehrern, die irgendwie Weisheit in der Menschheitsgeschichte verbreitet haben, sondern, also entweder er ist psychisch krank, er ist wirklich besessen, wie die Pharisäer es sagen, oder er lügt uns an, oder er sagt die Wahrheit. Also das ist so krass, wenn es Wahrheit ist, dann musst du dich damit auseinandersetzen, du musst es für dich prüfen, weil dann hat es Auswirkungen auf die ganze Menschheit, weil er so bedeutende Aussagen trifft, dass wer seine Worte hört, nicht mehr sterben wird. Dann hat es Auswirkungen auf die Menschheit damals, heute, auf unser Augsburg, auf dein Leben ganz persönlich. Vers 54. Jesus erwidert, wenn ich mir selbst eine solche Ehre anmaßen würde, wäre sie nichts wert. Aber nun ist es mein Vater, der mich ehrt. Er, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Und dabei habt ihr ihn nie gekannt. Ich dagegen kenne ihn. Würde ich behaupten, ihn nicht zu kennen, dann wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und richte mich nach seinem Wort. Jesus sagt, Gott ist mein Vater und er bürgt quasi für die Wahrhaftigkeit meiner Aussagen. Ich kenne ihn und ich gehorche ihm. Und er nennt sie Lügner. Warum nennt er sie Lügner? Weil sie behaupten, im Namen von Gott das Volk zu unterrichten. Aber eigentlich geht es ihnen nur um Regeleinhalten. Eigentlich geht es ihnen nur darum, dass sie selber gut dastehen, weil sie so religiös tolle Menschen sind. Und damit sind sie Lügner oder Heuchler. Und das wirft Jesus ihnen vor und das geht ihnen natürlich gegen den Strich. So, und jetzt kommt die Eskalation, Vers 56. Abraham, euer Vater, sah den Tag meines Kommens mit jubelnder Freude entgegen und er hat ihn erlebt und sich darüber gefreut. Also Abraham, der hat 2000 Jahre vorher, Theologen, stimmt das? Ich habe es mal gegoogelt, ich glaube, ja, danke. 2000 Jahre vorher hat Abraham gelebt und Jesus behauptet, ich bin ihm begegnet und er hat sich voll gefreut, mich zu sehen. Und dass Abraham sich so gefreut hat, ihn zu sehen, sagt auch aus in dieser Kultur, dass Abraham quasi anerkannt hat, Jesus ist höher als ich selber. So, und dann sagen die Juden, du bist 50 Jahre alt, noch nicht mal, und du wirst Abraham gesehen haben. Und dann, Vers 58, Jesus gab ihnen zur Antwort, ich versichere euch, ehe Abraham geboren ist, bin ich. Das muss wie eine Explosion gewesen da sein. Also das muss so krass gewesen sein für diese Pharisäer, das zu hören. Im nächsten Vers steht, sie heben die Steine auf und wollen ihn umbringen. Ich weiß nicht, ob es so ersichtlich ist, aber um das zu verstehen, was Jesus hier wirklich meint, müssen wir nochmal in diese Begegnung mit Mose reingehen, die Jasmina vorhin vorgelesen hat. Also tu mal einen Finger in Johannes 8 drin halten oder einen Einmerker oder so und wir schlagen jetzt Exodus 3 auf. Also es ist das zweite Buch Mose, ganz am Anfang von der Bibel, Kapitel 3. Okay. 2. Mose 3. Also 2. Mose, Kapitel 3, ab Vers 1. Der Moses hat eine besondere Biografie. Er ist in Ägypten aufgewachsen, also als hebräisches Kind. Und die Israeliten waren in Ägypten eigentlich Sklavenarbeiter. Und weil die so viele waren, hat der Pharao dann befürchtet, dass die sich auflehnen wollen gegen ihn irgendwann. Und hat dann das Volk dezimieren wollen, indem er alle männlichen Neugeborenen umbringen wollte. Hat sie also in den Nil werfen lassen. Und die Mutter von Moses schafft es irgendwie, den zu verstecken und den irgendwie aufzuziehen. Zumindest 3 Monate. Und dann, als sie ihn nicht mehr geheim halten kann, macht sie so einen Korb aus. Aus was? Aus Schilf, ja. Schilfkorb. Und setzt ihn in den Nil und vertraut ihn quasi so Gott an und sagt, Gott, also ich hoffe, dass er überlebt. Und hofft, dass dann was passiert. Und dann fließt er so den Nil runter und die Tochter vom Pharao, die findet ihn zufällig, als sie gerade baden ist im Nil. Und sie nimmt ihn dann auf. Also Mose wächst quasi als Adoptivkind in Ägypten auf, am Königshof. Das heißt, er kriegt eine gute Bildung, der hat das beste Essen, dem geht es sauer gut, er hat viele Privilegien. Aber er merkt eigentlich immer wieder, ich bin eigentlich ein Hebräer oder ein Israelit, ich bin nicht Ägypter. Ich gehe davon aus, dass das ihm auch deutlich gemacht wurde, immer mal wieder. Und eines Tages geht er spazieren, da ist er schon erwachsen und sieht, dass ein anderer Israelit geschlagen wird, weil er seine Sklavenarbeit nicht richtig gemacht hat oder was. Und er wird dann so wütend und in einer Impulshandlung bringt er diesen Ägypter um, versucht ihn noch so im Dreck zu verscharren, dass keiner das sieht. Aber die Geschichte kommt raus, dieser Mord. Und da steht dann die Todesstrafe drauf, Mose muss also fliehen. Und der geht ins Land Midian, dort heiratet er, da lässt er sich so nieder und wird Hirte. Und hier steigen wir mit diesem Text ein, den ihr aufgeschlagen habt. Also, Mose hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch wie Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Machen wir mal hier eine Flamme hin. So, so irgendwie. Das ist die Flamme, der Dornbusch. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe von deinen Füßen aus, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ich kenne ihre Schmerzen und ich bin herabgekommen. Ich bin herabgekommen, um sie zu retten, aus der Hand der Ägypter und aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in dem Milch und Honig fließt. An den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie sie die Ägypter bedrückten. So geh nun hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten rausführst. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich schon, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Da sprach er, ich will mit dir sein und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Und Mose sprach zu Gott, wenn ich zu den Kindern Israels komme und sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie werden mich fragen, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin der ich bin. Und er sprach, du sollst zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Israels und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name, ewiglich. Ja, das ist mein Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Ich bin. Komischer Name eigentlich. Also für uns, in unserer Kultur. Der Text ist ziemlich gehaltvoll, finde ich. Also hier gibt es ein paar Punkte, die möchte ich festhalten. Erstens, in Vers 4 steht, dass Jahwe Mose persönlich anspricht. Also Jahwe ist übrigens, also einfach hebräisch quasi für das Ich Bin. Ich Bin ist die Übersetzung von dem Namen Jahwe. Also Jahwe sagt Mose. Das heißt, er kennt ihn. Ich bin vertraut mit dir. In Vers 7 steht, Jahwe sieht die Unterdrückung Israels. Die Ungerechtigkeit, die der Mose so schlimm fand und ihn so wütend gemacht hat, die ist wirklich auch Gottes Anliegen. Er will sie befreien und er hat ein Herz für die leidenden Menschen. Ich bin barmherzig. Barmherzig. So ungefähr. In Vers 10, Jahwe beauftragt Mose und sagt, er soll die Kinder Israels aus Ägypten führen. Mose hat ja früher das selber probiert, irgendwie Gerechtigkeit zu schaffen. Er hat diesen Ägypter umgebracht, weil er gerade den anderen geschlagen hat. Und das, was er aus eigener Kraft versucht hat, da gibt Gott ihm jetzt nochmal eine neue Chance. Er soll das tun und Gott sagt, ich bin dann bei dir dabei. Also das, was Moses Anliegen war, was er nicht hinbekommen hat aus eigener Kraft, da gibt ihm Gott eben die zweite Chance. Ich bin deine zweite Chance. In Vers 12, Mose fragt so, ja, wer bin ich schon, dass ich jetzt da hingehen soll, dem Pharao erzählen, komm, lass mal die Leute raus. Und Jahwe antwortet nur, ich bin mit dir. Er macht damit klar, dass es nicht darum geht, wie begabt Mose ist, wie toll er reden kann, was er für ein toller Hecht ist, sondern es geht nur darum, dass Gott dabei ist. Ich bin mit dir. Und dann sagt Jahwe, also bedeutet Jahwe, ich bin, der ich bin. Andere Übersetzungen schreiben, ich bin der, ich bin da. Auf dem ersten Blick ist das nicht so aussagekräftig, aber wenn man genauer drüber nachdenkt oder genauer hinschaut dann und sich philosophisch ein bisschen Gedanken macht oder theologisch oder wie auch immer, dann kann man sagen, ich bin da oder ich bin was. Da steht keine Zeitform, ich bin wohl immer da. Ich bin auch unabhängig da von irgendwelchen äußeren Umständen, von irgendwelchen Einflüssen, von irgendwelchen anderen Persönlichkeiten. Und ich bin bei dir. Ich bin immer da. Und jetzt gehen wir zurück zu der Diskussion in Jerusalem mit den Pharisäern. Ihr könnt wieder auf Johannes 8 gehen. Wenn Jesus sagt, bevor Abraham geboren wurde, bin ich, dann verwendet er in dem Text dieses Ich bin. Und das ist das Krasse, warum die Pharisäer ihn töten wollen, weil sie sagen, das kann ja nicht sein, dass du dich als Gott bezeichnest. Also, das ist Blasphemie und darauf steht die Todesstrafe. Er behauptet damit, ich bin der Gott, den ihr seit Generationen anbetet. Ich bin der Gott, von dem ihr behauptet, ihr würdet ihm dienen. Und ich bezeichne euch einmal als Lügner übrigens. Also er sagt, ich bin der Gott, der die Welt geschaffen hat. Ich bin der Gott, der durch die Menschheitsgeschichte immer diese großartigen Wunder getan hat und der würdig ist, angebetet zu werden. Wenn man das so liest, ich bin nur für sich, kann man sich fragen, ja, ich bin wer oder was oder wo bist du oder wie bist du? Und in Jesus wird das alles beantwortet. Jesus wird konkret Mensch, also Gott wird in Jesus Mensch und beantwortet diese Fragen. Er ist in Jerusalem oder in Israel unterwegs. Er ist 30 Jahre alt ungefähr zu dem Zeitpunkt. Er ist in einer konkreten Zeit der Menschheitsgeschichte gekommen und er zeigt ganz klar seinen Charakter, dass er eben immer mit den Leuten unterwegs ist, die ausgestoßen sind, dass er immer mit den Leuten unterwegs ist, die Hilfe brauchen und sich nicht viel gibt auf religiöse Formen irgendwie. Jesus von Nazareth ist wirklich Gott. Ich bin Jesus. Dieses ganze Gespräch findet zu einer Zeit statt, wo Israel unterdrückt ist. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, die Römer sind ein großes Weltreich und belagern unter anderem auch Israel. Und Israel hat in seiner Geschichte eigentlich schon oft erlebt, mit Babylon und mit Persien, das gleiche glaube ich. Und die Assyrer haben es mal genommen und also immer wieder Belagerungen gehabt, immer wieder Unterdrückung erlebt und haben immer wieder gehört und erlebt, dass Gott sie dann so rausgerettet hat. Und die Juden zu der Zeit von Jesus klammern sich quasi an die Hoffnung, dass Gott irgendwann wieder jemanden schickt, der sie befreit aus der Hand von den Römern. Und diese Person nennen sie Messias, also so, das heißt übersetzt der Gesalbte, also ist jemand Königliches. Und Jesus behauptet eben, dieser Messias zu sein. Er hält sich aber nicht an die Erwartungen von diesen Leuten, sondern also er befreit sie nicht von dieser römischen Besatzungsmacht. Ganz im Gegenteil, das wirkt am Anfang so, dass er selber diesem Machtapparat zum Opfer fällt. Also die schlachten ja dann quasi, also die schlachten ab, ist nicht richtig gesagt, sondern die nageln ihn ans Kreuz und lassen ihn da verrecken. Also es ist wirklich brutal, was da passiert. Und er stirbt dann quasi als Unruhestifter am Kreuz. Und dann denken alle, ja toll, dann war er vielleicht doch nicht so, wie wir gedacht haben. Aber mit seinem Leiden und mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung bewirkt er genau das, was die Propheten im Alten Testament schon überliefert haben. Und er tut was viel Größeres, womit niemand gerechnet hätte. Und zwar stirbt er stellvertretend für die Sünder. Er bahnt damit den Weg, dass jeder Mensch zu Gott kommt. Jeder Mensch, der unterdrückt ist, kann befreit werden von dieser Sklaverei der Sünde und von der Schuld. Es geht Jesus nicht so sehr, schon auch, aber es geht ihm nicht so sehr um die äußeren Umstände. Es geht ihm, dass unser Herz frei wird. Weil er die Perspektive hat, es geht nach dem Tod weiter. Es gibt eine Ewigkeit. Er spricht ja von diesem ewigen Leben. Und jeder, der an ihn glaubt, der kann diese stellvertretende Bezahlung in Anspruch nehmen. Wer den Worten von Jesus glaubt, der wird nicht sterben, sondern ewig leben. Selbst wenn er körperlich stirbt, danach geht es weiter. Und dann darum geht es, dass wir dann mit Gott in Verbindung sind und nicht getrennt von ihm. Und dann können wir genauso, wie Jesus es auch getan hat, Gott unseren Vater nennen. Und das ist die große Befreiung und diese große Errettung und die Versöhnung mit Gott, für die Jesus gekommen ist. Okay, wir haben jetzt gehört von Moses und wie Gott ihm begegnet ist. Wir haben gehört von Jesus, was er so erzählt hat. Gott sagt zu Mose, ich bin da. Und Jesus sagt zu den Pharisäern, ich bin jetzt da. Also, ich bin der, ich bin da. Und jetzt will ich dir heute eine Einladung aussprechen. Vielleicht bist du mit Jesus noch nicht in Kontakt und willst ihn kennenlernen. Vielleicht hast dich das jetzt irgendwie interessiert, was ich erzählt habe. Du bist neugierig geworden. Ich lade dich ein, heute mal dein erstes Gebet zu sprechen und schauen, was Gott dann macht. Was passiert, wenn du zu Jesus Kontakt aufnimmst? Oder vielleicht brauchst du gerade Errettung aus deiner Situation. Vielleicht hast du gerade irgendwie ein großes Leid oder Sorgen, ein riesiges Problem, was du nicht los wirst. Ich sag dir, Jesus ist wirklich dein Messias und er kann dich retten. Ihm ist nichts zu schwer. Der hilft dir wirklich gerne. Vielleicht bist du da irgendwie reingerutscht wie die Pharisäer. Dieses Einhalten von irgendwelchen Regeln, dass das dein Leben so einnimmt. Und dass du ein toller Christ sein willst oder dass du ganz besonders gut dastehen möchtest und merkst aber, die Liebe und der Geist dahinter, der ist nicht mehr da. Und das erdrückt dich irgendwie, dann komm heute zu Jesus. Der hat so viel Gnade für dich. Ich sage dir, wenn du ihm in die Augen schaust, diese Annahme, das ist so krass. Nimm heute die Gnade an im Gebet. Und vielleicht denkst du, dass Gottes Hilfe so genauso sein muss, wie du es dir vorstellst. So wie die Pharisäer dachten, so und so muss der Messias sein und Jesus war anders. Lass dich mal darauf ein, dass Gott dir anders hilft, als du denkst. Dass er irgendwie anders sich zeigt. Gib die Kontrolle ab. Es gibt eine Situation, wo Jesus unterwegs ist und er sagt so anstößige Sachen, dass die Menschen ihm davonlaufen. Und er sagt zu seinen Jüngern, wollt ihr jetzt auch gehen? Und Petrus sagt, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und wir haben erkannt, dass du der Messias und der Heilige Gottes bist. Also egal, wo du gerade in deinem Leben stehst, egal, was deine Beziehung zu Jesus gerade ist, egal, womit du kämpfst und was gerade schwierig ist in deinem Leben, Jesus ist der Ich Bin. Ich bin da für dich. Ich bin dein Messias und ich will dich befreien. Und seine Einladung ist, dass du seine Worte an dein Herz ranlässt. Und das wird dein Leben verändern. Du wirst immer mehr von seiner Herrlichkeit sehen und du wirst immer mehr erleben, dass er dieses Leben in Fülle dir schenkt, das er verspricht.